Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Heute mit diesen Themen. Die Untersuchung wegen der Kritik rund um einen Millionenkredit vor Bündner Kantonalbank ist abgeschlossen. Die sagt, die Kreditvergabe ist sauber gelaufen. Aber auch die Untersuchung selber ist kritisiert worden. Und in Graubünden werden jedes Jahr etwa 2 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Etwa 10% davon fallen auf den Tourismus zurück. Und dort wird ein Grossteil der Zweitwohnungen verursacht.
Wenn wir den ganzen Kuchen anschauen, dann gehen 40% von dem aufs Konto der Zweitwohnungen.
Das Bündner Wirtschaftsforum hat verschiedene Massnahmen dagegen. Das und mehr gibt es jetzt. Am Mikrofon Carina Melcher. Guten Abend miteinander. Die Graubündner Kantonalbank ist seit Wochen in der Kritik. Wegen dem 60 Millionen Franken Kredit, den die GKB am Signa Imperium vom österreichischen Immobilienmogul René Benko gegeben hat. Signa ist praktisch pleite. Eine Hauptrolle beim Kredit an der Benko soll der Präsident der GKB, Peter Fanconi, gespielt haben. Heute Morgen hat die GKB Entwarnung gegeben. Bei der Vergabe des Kredits sei alles ordnungsgemäß gelaufen. Zu dem Schluss kommt das Unternehmen Ernst & Young, das als unabhängige Revisionsstelle die Kreditvergabe geprüft hat. Grosse Erleichterung also heute bei der GKB. Der Martin De Platzes hat am Hauptsitz in Chur mit dem Bankratspräsidenten können reden.
Peter Fanconi, die ganze Kreditvergabe hat für ziemlich mediale Schlagzeilen gesorgt. Die Sonntagszeitung hat am 10. März aus E-Mails zitiert, Konversationen zwischen Ihnen als GKB-Präsident und dem René Benko, weil Sie dem Herrn Benko indirekt zu Kredit bei anderen Kantonalbanken verholfen haben. Sie sollen dabei als Türöffner fungiert haben. Scharfer Tubak, wie gesagt, der Bericht liegt heute auf dem Tisch. Vorteilsnahme und Interessenskonflikt sind nicht erkennbar.
Genau, das ist so. Das ist mir sehr wichtig, dass das festgehalten wird. Es gibt keinerlei Interessenskonflikte. Und der Bericht tut klar aufzeigen, was meine Rolle ist als Bankratspräsident. Das ist nämlich eine Anbahnung von potenziellen Kontakten und Geschäften. Das ist das, was erfolgt ist, nicht mehr, nicht weniger.
Die mediale Berichterstattung hat gleich immer noch ein bisschen so die Geschichte von einem Geschmäckchen, weil der René Benko hat Ihnen zur Kreditvergabe mal geschrieben gehabt. Ich zitiere, ohne dein Backing in deinem Kantonalbankennetzwerk wäre das nicht so einfach möglich gewesen. Das weiss ich sehr zu schätzen. Das klingt ziemlich eindeutig. Sie haben ihm trotzdem einen persönlichen Dienst erwiesen.
Ich glaube, es ist offensichtlich, was ich gemacht habe und was nicht. Der Herr Benko ist ein Österreicher, er pflegt sehr joviale Umgangsformen. Ich glaube, das ist auch nichts Schlechtes. Und wenn man eben eine geschäftliche Beziehung hat oder einen losen Umgang miteinander, dann nachher sind so E-Mails wahrscheinlich auch nicht wirklich außergewöhnlich. Die Frage ist eigentlich, was macht man daraus oder was hat es wirklich für einen Hintergrund? Und ich glaube, ich kann es darlegen und der Bericht hat dem auch entsprochen, dass eben da keine Interessenskonflikte vorliegen und dass ich überhaupt nicht als Türöffner, wie das suggeriert worden ist, für die Banken agiert habe. Lediglich, was ich gemacht habe, ich habe Kontakt vermittelt.
Sind die letzten Wochen einiges müssen über sich ergolo? Wie geht es Ihnen jetzt heute, Herr Fanconi, wo der Prüfungsbericht von Ernst & Young vorliegen tut und heisst, alles in Ordnung?
Also ist persönlich sicher eine Erleichterung, auch für das Umfeld, für die Banken, das ist mir sehr wichtig, weil da geht es ja um das Image am Schluss, das man hat und die Reputation. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass das über eine externe Stelle auch dargestellt werden
kann. Rückblickend betrachtet, Herr Bankratspräsident, haben Sie Fehler gemacht, Herr Fanconi?
Nein, der Bericht ist sehr klar da. Fehler sind keine gemacht worden, sowohl bei mir als auch bei der Bank. Im Nachhinein, 4 Jahre später, muss man immer sagen, vielleicht hätte man ein paar Sachen anders machen können, vor allem im Lichte der aktuellen Diskussionen. Aber vor 4 Jahren ist alles richtig gemacht worden und das ist auch wichtig, dass man das so festhält.
Aber Fehler allenfalls in der Kommunikation, weil schon bevor die Sonntagszeitung mit ihrem Bericht gekommen ist, ist eine Liste vorhanden gewesen, wo man gesehen hat, welche Banken, Rune Benko bzw. der Signa Gruppe Kredit geben. Da hätte man können kommunikativ besser arbeiten können.
Genau, den Vorwurf hören wir immer wieder. Ich erinnere einfach das Bankkundengeheimnis. Wir sind verpflichtet, das Bank gegenüber keine Informationen von Kunden öffentlich zu machen. Ausser aber Kunden würden uns von dem enthalten. Im Moment, wo die Enthebung erfolgt ist, haben wir auch kommuniziert. Vorher haben wir das nicht und hätten schlicht auch nicht dürfen. Also das muss man auch im Kontext sehen mit der Aufgabe von einer Bank.
Peter Fanconi, wie würden Sie heute Ihr persönliches Verhältnis zum Rune Benko beschreiben? Wie gesagt, heute und auch damals?
Also es gibt keinen Kontakt mehr. Der Kontakt ist vor rund einem Jahr abgebrochen. Damals war das eine lose Geschäftsbeziehung. Die hat etwa knapp 3 Jahre gedauert, wie das sehr üblich ist bei so Kontaktanbahnungen.
Seit die Sonntagszeitung den Bericht publik gemacht hat, sind jetzt einige Wochen in die Welt rausgegangen. Wissen Sie allenfalls, von welchen Seiten oder von wem die E-Mails an die Journalisten gegangen sind?
Ja, also das sind Spekulationen heute. Also man muss sagen, das sind unvollständige E-Mails gewesen, was darauf hinweist, dass wahrscheinlich mit gewisser Absicht die an den Medien öffentlich gemacht worden sind. Was ich sicher machen tue, ist jetzt juristische Schritte prüfen, inwiefern man da dagegen vorgehen kann.
So der Bankratspräsident Peter Fanconi. Was den Prüfungsbericht über die GKB anbelangt, hat es von verschiedenen Seiten Zweifel gegeben. Ernst & Young hat eine Doppelrolle, die Fragen aufwirft. Nochmal der Martin De Platzes, der mit dem GKB-Direktor Daniel Faust probiert hat, ein paar von diesen Fragen zu klären.
Das Unternehmen Ernst & Young ist seit 2008 für die GKB auch zuständig als Revisionsstelle. Ernst & Young in einer Doppelrolle, wird Ihnen etwa die, oder ist Ihnen etwa die unterstellt worden, jetzt was den Prüfungsbericht anbelangt. Von verschiedenen Seiten ist es gehört, Ernst & Young könne so nicht unabhängig sein.
Ich sehe das gar nicht so als aufsichtsrechtliche Prüfstelle. Hat Ernst & Young ganz hohe Anforderungen, die sie muss erfüllen. Das sind einerseits gesetzliche Anforderungen, die im OR sind. Das sind aufsichtsrechtliche Anforderungen, die müssen erfüllt werden. Und auch Branchenstandards, die sie müssen erfüllen müssen. Und in dieser Kombination ist das wahrscheinlich etwa die höchste Anforderung an die Unabhängigkeit, die man bei einer Gesellschaft stellen kann. Und Ernst & Young war sich dem natürlich sehr bewusst und hat entsprechend auch das Mandat, bevor sie es angenommen haben, sehr genau geprüft und sind zum Schluss gekommen, wir können die Unabhängigkeit sicherstellen als renommiertes Prüfhaus.
Ernst & Young, Sie haben es angesprochen, ein renommiertes Prüfungshaus. Wenn ich mir aber als Laie jetzt so vorstelle, eine Abteilung von Ernst & Young macht Revision für die Kantonalbank, die andere Abteilung hat jetzt die Kreditvergabe geprüft, kann man es da salopp ein bisschen nicht so formulieren, man fällt doch nicht der Baum, wo einem Schatten gibt.
Das ist ein schönes Bild, was Sie da zitieren. Ich habe Ihnen gesagt, was Sie für Anforderungen müssen erfüllen. Und wenn Sie die Anforderungen würden verletzen oder nur schon der Anschein machen und entsprechend käme die raus, dass Sie Ihre Pflichten nicht erfüllt haben, dann setzen sich Sie ja selber einem grossen Risiko aus. Und dem Risiko werden Sie sich ganz sicher nicht aussetzen. Wir haben gespürt während dieser Revision, dass Sie das sehr, sehr ernst nehmen, einen unabhängigen Bericht zu machen.
Der Rune Benko, der österreichische Immobilienmogul, ist eine umstrittene Persönlichkeit. Sie sind vor 10 Jahren noch nicht im Amt gewesen als Direktor von der Graubündner Kantonalbank. Der Rune Benko ist genau vor 10 Jahren im Korruptionsprozess verurteilt worden. Wäre da damals von Ihren Vorgängern vom Kader von der GKB nicht ein bisschen mehr Distanz und Vorsicht angesagt gewesen?
Also der Kredit ist im 2020 gesprochen worden. Also dort hat man das müssen beurteilen und dort bin ich im Amt gsi. Aber es ist natürlich eine gute Frage, oder? Im Kreditprozess gehört es natürlich essentiell dazu, dass man kredittechnische Sachen anschaut, aber auch der Kunde als solches beurteilt. Und in dem Fall ist es so gewesen, dass der Konsortialkredit das Thema Know Your Customer aufgenommen hat und mit einem über 100-seitigen Bericht abgehandelt hat. hat. Und das Konsortium von mehreren namhaften Banken in der Schweiz ist dann zur Beurteilung gekommen, dass man das positiv kann in die Kreditprüfung einfliessen lassen.
Jetzt die knapp 60 Millionen Franken für den Kredit an der Rhône Bank bzw. an die Signa Gruppe, die ist gewährt worden unter anderem vor allem für die Globus-Immobilie an der Bahnhofstrasse in Zürich. Viele Stück. Wie sicher ist der Kredit?
Aus heutiger Sicht wird er ordentlich bedient mit Zinszahlungen und Amortisationszahlungen. Letztes Mal war das im März dieses Jahres. Also der Kredit ist nicht notleidend und Sie sagen es richtig, da ist ein erstklassiges Grundpfand im ersten Rang dahinter, wo der Kredit besichert.
Sagt der Direktor der GKB, Daniel Faust. Der Bündner Finanzdirektor Martin Bühler hat heute gegenüber der Südostschweiz gesagt, die Regierung könne zum Bericht noch keine Stellungnahme nehmen. Mitte März war es rund um das Anna-Göldi-Museum in Enneda unruhig. Ehemalige Museumsmitarbeitende haben der Museumsleiterin und der Stiftungsratspräsidentin unschöne Vorwürfe gemacht. Die Verantwortlichen haben sich seither nicht vertieft dazu äussern. Das hat sich jetzt aber geändert. Manuela Mäuli.
Vor über einem Monat haben 4 von 5 Empfangsmitarbeiterinnen vom Anna-Göldi-Museum gekündigt. Sie haben der Museumsleiterin Ursula Helg und der Stiftungsratspräsidentin Veronika Britt Mobbing, einen respektlosen Umgang und mangelnde Wertschätzung vorgeworfen. Und das alles nicht intern, sondern in der Öffentlichkeit. Im März haben die Museumsverantwortlichen darüber informiert, dass sie sich erst Mitte April zu den Vorwürfen äussern. Der Entscheid hat klare Gründe gehabt, wie die Stiftungsratspräsidentin Veronika Britt jetzt sagt.
Weil das ein privatrechtliches, arbeitsrechtliches Thema, wenn man das so bezeichnen will, ist. Und auf dem Weg müsste gelöst werden, wenn es denn so relevant wäre. Und das ist nicht im Interesse der kleinen Öffentlichkeit, was gewisse Mitarbeiterinnen für Probleme mit der Leitung haben oder nicht haben. Also von dem her ist das absolut nicht öffentlichkeitsrelevant.
Der ganze Klar ist jetzt schon über einen Monat her. In dieser Zeit haben sich die Museumsleitung und der Stiftungsrat intern beraten. Auch rechtliche Schritte gegen die ehemaligen Mitarbeiterinnen sind besprochen worden. Schlussendlich haben sich die Verantwortlichen aber dagegen entschieden.
Wir möchten eigentlich unsere Energie in die Führung des Museums stecken, in eine erfolgreiche Saison und in ein erfolgreiches Museum und nicht in juristische Streitereien.
Auf der anderen Seite könnten auch die ehemaligen Mitarbeiterinnen, die die Vorwürfe erhoben haben, rechtlich gegen die Museumsleitung vorgehen. Ob die das aber tatsächlich in Betracht ziehen, kann Veronika Britt nicht sagen.
Das müssen die Personen selber entscheiden, ob sie das machen würden. Weil Verleumdungen sind natürlich nicht ohne aus strafrechtlicher Sicht. Also, wenn man das strafrechtlich angeht, kann das dann natürlich am Schluss gleich noch harte Strafen geben, wenn das Gericht feststellt, jawohl, das sind Verleumdungen gewesen, die entsprechen nicht den Tatsachen. Aber ich kann das nicht sagen, ob die das machen. Das ist die Entscheidung der jeweiligen Personen.
Auch wenn es rund ums Anna-Göldi-Museum jetzt langsam wieder ruhig wird, haben die übrig gebliebenen Verantwortlichen auch weiterhin alle Hände voll zu tun. Das, weil mittlerweile 3 von 8 Stiftungsratsmitgliedern zurückgetreten sind.
Wer in der Stiftungsrat nachrückt, steht momentan noch nicht fest. Aber auch über das will die Museumsleitung die Öffentlichkeit zum passenden Zeitpunkt informieren. Der Tourismus ist der Motor der Bündner Wirtschaft. Fast ein Drittel der Arbeitsplätze im Kanton sind direkt oder indirekt mit dem Tourismus verbunden. Und gerade weil der so einen hohen Stellenwert hat, ist er auch wichtig für das Ziel des Kantons, bis im 2050 klimaneutral zu sein. Was der grösste Treiber ist im Tourismus und was für Massnahmen auf dem Weg zu Netto Null können helfen, die Manuela Mäuli berichtet.
Etwa ein Drittel der touristischen Emissionen im Kanton entstehen durch den Verkehr. Das zeigt ein Bericht vom Wirtschaftsforum. Dazu zählen unter anderem alle Strecken, an die die Gäste im Kanton bei Anreise oder während ihrer Ferien zurücklegen. Für viel mehr CO2 sind aber die touristischen Gebäude verantwortlich. Das heisst Hotels, Restaurants, Bergstationen und auch Zweitwohnungen, wie Brigitte Küng sagt. Sie ist Co-Geschäftsführerin vom Wirtschaftsforum Graubünden.
Mit ganz deutlichem Abstand ist herausgekommen, dass bei den Zweitwohnungen das grösste Potenzial vorhanden ist. Wenn wir den ganzen Kuchen anschauen, den der Tourismus in Graubünden auslöst, dann gehen 40% von dem aufs Konto der Zweitwohnungen, die eben durch Beheizung, oftmals mit fossilen Brennstoffen, also Öl oder Gas, zustande kommt.
Das Hauptproblem bei den Zweitwohnungen ist, dass sie nicht das ganze Jahr durch gebraucht werden. Viele Zweitwohnungen stehen einen Grossteil vom Jahr leer, werden aber trotzdem voll durchgeheizt.
Schätzungen gehen davon aus, dass 85% von allen Zweitwohnungen eigentlich das ganze Jahr durch voll beheizt werden. Und wenn man würde mit zum Beispiel einer Fernsteuerung die Temperatur absenken in Zeiten der Abwesenheit, dann könnte man so zwischen 50% und 80% ungefähr von der Heizenergie einsparen.
Zweitwohnungen machen in Graubünden etwa knapp die Hälfte vom ganzen Wohnungsbestand aus. Kein Wunder also, sind sie auch der grösste Treiber bei den touristischen Emissionen. An zweiter Stelle nach ihnen sind die Hotels, so die Brigitte Küng.
Die Hotels in Graubünden haben einen relativ hohen Anteil an fossilen Heizungen, einfach weil es oftmals auch in der Höhe oben sind, wo es wenig andere Möglichkeiten gegeben hat in der Vergangenheit. Und die Hotels sind ein zweiter ganz wichtiger Ansatzpunkt, wenn wir über das reden.
Den Hotels und den Zweitwohnungen schlägt das Wirtschaftsforum die gleichen Massnahmen vor.
Das sind vor allem der Umstieg von der Heizung mit fossilen Brennstoffen auf klimaneutrale Heizungen, also beispielsweise Wärmepumpenheizungen und Ähnliches, wo dann eigentlich weniger Emissionen oder gar keine mehr auslösen. Und das idealerweise in Kombination mit einer guten Dämmung des Gebäudes, und dann sind die Emissionen sehr neutralisiert.
Es gibt aber ein paar Hindernisse. Beispielsweise bei alten Dienerhäusern, wo unter Denkmalschutz stehen, ist eine Dämmung nicht möglich. Dazu kommt, dass es einen Haufen kostet, um eine neue Heizung einzubauen. Darum braucht es gute Anreize, sei das durch finanzielle Förderung oder gute Rahmenbedingungen. Und die Motivation der Leute darf auch nicht vergessen werden. Umfragen zeigen, dass das Bewusstsein für die Klimapolitik in den letzten Jahren gestiegen ist. Darum geht Brigitte Küng davon aus, dass bis 2050 ein grosser Teil der touristischen Gebäude klimafreundlich unterwegs ist.
Neben den touristischen Gebäuden gibt es noch mehr Faktoren, die CO2 verursachen. Einer davon ist das Essen. Und mehr dazu gibt es morgen an dieser Stelle. In Trimmis trifft sich am Wochenende die Bündner Schwingkonkurrenz zum Frühlingsschwingfest. Gerade so wichtig wie die Schwinger selber ist auch das Sackmehl. Woher das kommt und was nach dem Schwingen mit dem passiert, weiss Ruud Schmenzi.
120 Kubikmeter Sackmehl, also etwa so viel wie in einem Gelenkbus von Stadtbus Chur Platz hätte, braucht es für das Frühjahrsschwingfest Trimmis. Am Samstag werden für das Nachwuchsschwingfest 7 Schwingplätze daraus gemacht, erklärt der OK-Präsident Bruno Sprecher.
Weil wir rund 400 Buben erwarten und dann bauen wir zurück auf 3 Schwingplätze, eventuell 4, das ist noch nicht ganz definiert, je nach Teilnehmerzahl für das Aktivschwingfest.
Kostet tut so viel Sackmehl knapp 2'000 Franken. Sackmehl kommt von einer Holzbaufirma aus dem Prättigau und es muss gewisse Vorgaben erfüllen.
Was es sein muss, ist einfach, wie soll ich sagen, rindenfrei. Es sollte keine Rinde drin haben, oder? Es muss wirklich rein Sackmehl sein. Die eine oder andere, so kleinen Abfall, haben wir 3 Rinde, das tun wir dann auslesen, aber das ist ganz, ganz wenig.
Dazu muss der Harzgehalt auch stimmen, also dass das Sackmehl nicht zu wenig oder zu festklebrig ist. Aufgebaut werden die Schwingplätze einen Tag vor dem Fest. Gemacht wird aber nicht alles von Hand, sagt der Bruno Sprecher.
Wir haben eine Baumaschine vor Ort, wo wir sie mit Radlader in Baumaschinen, sogenannte Tümper, verladen und dann auf Platz aufführen.
Für den Aufbau ist ein ganzes Team im Einsatz. Dass es dann für die Schwinger auch angenehm ist zum Schwingen, darf das Sackmehl nicht zu trocken sein.
Wir müssen es während, dass wir die Plätze gestalten, wenn wir das bewässern gleichzeitig und dann am Morgen, bevor es losgeht, tut man es auch nochmal bewässern, in der Mittagspause tut man es nochmal bewässern.
Wenn das Schwingfest durch ist, werden die Schwingplätze wieder abgebaut. Das Sackmehl wird dann aber nicht einfach entsorgt, sagt der Bruno Sprecher.
Das Sackmehl kommt am Montag abgeholt, es geht auf den Foss und wird nachher eingesetzt am Bündner Glarner Kantonalschwingfest, wo dann in den Foss am Samstag, 15. Juni stattfindet.
Durch das, dass das Sackmehl auch so noch einmal gebraucht werde, sind allen geholfen. Sie müssen nichts zahlen für die Entsorgung und für das Bündner Glarner muss nicht neues Sackmehl gekauft werden, sondern einfach der Transport von Trimmis auf Davos übernommen werden.
Das Bündner kantonale Nachwuchsschwingfest in Trimmis ist am Samstag und das Frühlingsschwingfest dann am Sonntag. Und dort mit dabei ist unter anderem der Armon Orlik. Und das war es vom Infomagazin für heute. Zum Nachlesen findet ihr unsere Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Carina Melcher.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.